Der wilde Roboter, in meiner Erinnerung warst du ein großer Fan.
Das war mein Lieblingsfilm in dem Jahr. Das war mein Platz 1 vor 2 Jahren, weil er, das ist, also jeder, der Philosophie von Menschheit und Ähnlichem verstehen möchte als Erwachsener, sollte diesen Film gucken. Und das ist
auch. Das ist ein Animationsfilm.
Ja, es geht darum, wie ein Roboter halt quasi, also, oder eine künstliche Intelligenz, kann man es auch sagen, im Wald abstürzt und die Frage stellt, ja, wem kann ich helfen? Ja, die Natur braucht keine Hilfe, du. Punkt, Punkt, Punkt. Und, er sich dann anpassen muss und dadurch natürlich auch ein, was bedeutet Leben, dadurch entwickelt. Und wenn das eine KI kann, können wir das vielleicht auch. Und das ist ein sehr positiver Film. Aber es geht darum, wie hart die Natur ist und gleichzeitig wie logisch die Natur ist und wie gut die Natur es hat, ohne unser Zutun und unser ständiges Streben, Dinge zu verändern. Und das sind tausend und abertausende Themen, die da drin sind. Der ist gigantisch inszeniert.
Du hältst ja schon wieder eine Lobrede.
Naja, die Bildsprache ist auch so ganz besonders gemacht. Aber es ist auch ein 5-Akter oder so. Es ist eine ganz ungewöhnliche Inszenierung auch. Irre gut, also wirklich groß, klein, alle dahin gehen. Also das ist wirklich, der wilde Roboter ist wirklich der Wahnsinn.
16 Uhr Sonntag vormerken und dann der letzte Film dieser Open-Air-Reihe, dieser kleinen, feinen Open-Air-Reihe. 2:1.
2:1.
Ein deutscher Film mit Santa Hüller. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Wo spielt sich denn überall mit? Die ist überall. In dem Fall ist es so eine Komödie, die im Sommer 1990 spielt, die darum geht, zur Erinnerung, da war ja was, die deutsche Einheit und kurz vorher der Mauerfall. Und genau in dieser Übergangszeit, war vieles möglich. Unter anderem Währungsunion, man musste DDR-Geld in D-Mark umtauschen. Genau. Und genau mit diesen Umtauschaktionen spielt man hier ein bisschen und erzählt dann eine Geschichte, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Santa Hüller macht das natürlich wieder sehr gut.
Ja, und die Besonderheit des Films ist, warum es auch so gut dahin passt, ist, jeder, der im Sommer im Osten verbracht hat, nämlich so wie man in so im Hinterhof irgendwie saß und diese, es muss nicht immer eine schöne Wiese oder Park gewesen sein, es kann auch mit diesen Metallstangen, wo man seine Wäsche aufhängen konnte, die hatte man ja, es war ja alles sehr sporadisch eingerichtet, ganz toll gemacht. Also, und,
also vom Szenenbild ist es super
angefangen. Das ist auch super Kamera, warm, wenn die Melone essen, die essen so richtig mal saftig, ich mag ja Melone überhaupt nicht, aber wenn die so saftig, dann hast du richtig das Gefühl, wie es dir selber am Kinn runterläuft und das ist, die Autorin war damals auch in Erfurt.
Natja Prokost.
Genau, ja. Und die hat ja noch, ich habe noch zu Hause so Geldscheine gekriegt, weil das ist, geht ja auch um.
Stimmt, du warst ja sogar da als mit Filmgespräch
und so. Genau, hast du alles geschaut, super sympathisch. Und hier ist auch für Leute, die Nostalgie wollen. Nostalgie, Sommer von früher. Und es gibt ja so, wir hatten auch mal jemanden im Interview, der gesagt, es gibt den deutschen Sommerfilm gar nicht. Das gibt es in anderen Ländern, gibt es dieses Genre und dazu zählt dieser Film. Das hat sie, glaube ich, sogar so gesagt. Sie hat das gesagt.
Möglicherweise, wir hatten sie im Gespräch.
Ja, und sie hat an dem Tag auch gesagt, dass es keinen Sommerfilm gibt und dass das für sie auch einer war. Und der ist wirklich, und die Chemie zwischen den drei Hauptdarstellern auch so ein bisschen freie Liebe früher und heute.
Roland Zerfeld spielt noch mit Max Riemels.
Oh Gott, Roland Zerfeld. Naja, aber geschenkt. Naja, schauspieltechnisch ist er jetzt nicht gerade die, aber er spielt kluge Rollen, sagen wir es mal so. Und auch hier funktioniert super. Das ist wirklich auch gute Wahl. Also ich muss mal sagen, Chapeau, das sind beides wundervolle, also man kann da auch mit Karte zahlen, das sind nur mal als kleiner Service, viele Leute denken immer, wenn man im Park sitzt, dass man nur Bargeld braucht. Deswegen unbedingt da hingehen und das sind wirklich wundervolle, also ich meine, ich würde Interstellar jetzt auch gut finden oder Irreversibel, aber ich finde so für als Sommerkomödie finde ich, oder Film perfekt. Sind das perfekt gewählt.
2:1.
Chapeau, Sonntag. Chapeau, wer das ausgewählt hat, klar. Kleiner Dank geht raus.
Gruß gehen raus an Ben Gutt möglicherweise, der da mit dahinter steckt, auch Engelsburg mit unter seinen Fittichen hat. Auf jeden Fall nochmal zu mitschreiben. Open-Air-Reihe im Hirnsigen Park im Hirsch-Heinrich in Erfurt-Daberstedt in der Rubensstraße 36. Und jetzt gehen zum Schluss nochmal unser Kino-News Grüße an die Hörerin Sabine raus, die uns auch regelmäßig hört und Clouseau-Fan ist. Und von Clouseau gibt es nicht viele Filmlieder, aber aus Leroy habe ich eins gefunden. La La für die Sabine. Leroy.
Songs. Doch läuft jetzt ein Lied wie dieses, sing ich laut mit. Dreh das Radio weit auf. Früher sollten sich Freunde unterstehen. Liebe Schnulzen aus der Videothek zu nehmen. Doch läuft jetzt ein guter Film mit Liebesszenen. Brauch ich Taschentücher, denn mir kommt die Tränen. Und Baby, auch wenn meine Jungs mein, ihr passt nicht zusammen. Schau sie doch mal an, da kommst du nicht ran. Ist mir doch egal, versuch ich's noch einmal. Auch wenn meine Jungs mein, gib nicht so. so viel Gas, sie macht eh nur Spaß. Nur ein Kuss, das war's. Ich bin verliebt, es geht so tief. Hey, hey, baby. Und jeder soll's hören. Damals hatte ich auf Partys Heimweh und dachte, all die Pärchen können daheim gehen. Yeah. Müssen Menschen, die sich dafür entscheiden, es gleich jeden unter die Nase reiben. No. Doch inzwischen bin ich froh, denn in meinem Kopf stell ich mir vor, wie wird's sein, wenn wir zusammen wär ich selbst unter 100 fremden Leuten nicht allein. Hey, auch wenn mein, guck mal, die ist sweet, wie sie sich verbiegt auf der Box im Beat.
Ist mir egal. Sag's euch noch einmal.
Auch wenn
meine Jungs mein,
Mann, sie ist so schick, wie sie dich anblickt. Los, nimm sie mit. Nein.
Oh.
La, 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 la. Ich bin verliebt, es geht so tief.
Hey, hey, baby.
Und jeder soll's hören.
Beats, wie sie nur diese Clueso bauen kann. Manche nennen ihn auch Clueso. Auf jeden Fall für die Hörerin Sabine. Grüße gehen raus. La La aus dem Film.
Das ist der Titel?
Ja.
Entschuldigung. Das sollte gar nicht so böse wirken, wie es vielleicht gab. Entschuldigung, das war ein grooviger Song. Der hat mir sehr mitgewippt.
Ja, Clueso hat das zumindest
so. Ja. Was war da los? Ey, wie nennen wir den denn? Lala? Okay.
Aber lieber Lala. Apropos, wir bleiben jetzt weiter so im Ungefähren. Wir hören jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt aus einem Film an. Ihr könnt mal so raten, welcher Film das sein könnte.
Adam, wenn du dein magisches Schwert emporstreckst, welche Worte sprichst du dann?
Bei der Macht von Grayskull.
Und weiter?
Ich habe dich gehört!
Jetzt bist du bereit.
Ich fand, als sei der verlorene Prinz zurückgekehrt.
Ich bin ein Bärer, aber meine Bestimmung ist die eines Gottes.
Wie soll es jetzt bitte weitergehen?
Du bist der, der den Frieden wiederherstellt auf Eternia.
Skeletor nahm mir meine Familie und er hat unsere Welt zerstört. Ich werde dafür kämpfen.
Nein, es ist kein Ausschnitt aus dem neuen Herr-der-Ringe-Film. Das können wir schon mal verraten.
Gibt es einen neuen Herr-der-Ringe-Film, ja?
Ja, Hunt for Gollum, also die Jagd nach Gollum von Andy Serkis selber inszeniert. Aber der ist jetzt nicht der Ausschnitt, sondern wir haben schon Hinweise gehört. Planet Eternia könnte der Hinweis sein. Skeletor haben wir gehört. Ganz wichtiger Hinweis. Ich meine, Menschen, die in den 80er Jahren groß geworden sind, bei denen klingelt es schon längst, denn es geht um die Masters of the Universe, also die Herrscher des Universums, eine Spielzeugreihe war das eigentlich, Mattel, von genau. Mattel wieder mal. Und ich entsinne mich auch, als ich Kind in den 80ern war, damals stand noch eine Mauer irgendwo rum, konnte ich ja nicht die Figuren kaufen, aber ich war so heiß drauf gewesen, die zu bekommen. Ja, Skeletor und He-Man.
Wirklich?
Ja, ja.
Gibt es jetzt wieder, gab vor dem Film auch Werbung im Kino, dass du die auch alle kaufen kannst?
Ich muss dazu sagen, wir werden gleich auf den Film kommen. Es gab ja schon mal einen Film, genau in der Hochzeit der Masters of the Universe von 1987 mit Dolph Lundgren.
He-Man. Großartig. Ich habe mich unfassbar gefürchtet. Ich fand Skeletor ganz furchtbar, weil der auch so ruchlos war. Ist auch eine 12er-Freigabe. Das wusste ich alles nicht. Ich habe den auf jeden Fall früher geguckt. Und das war ein Film, meine Fresse. Ich habe so Angst gehabt. Und ich fand, wie da gab es noch so einen Nergli oder so ein wissenschaftlicher Gnome, der wie so ein Ewok aussah. Ich fand das alles toll. Ich fand wirklich Skeletor
großartig. Ich würde gerne mal sehen. Das ist wahrscheinlich Edeltrash. Also
der
ist, alten
der lief bei der Schläferz-Reihe auch.
Also schlechtesten Film aller Zeiten.
Da gehört er nicht hin. Da ist er zu groß. Und der ist ja auch Universal, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist wirklich, also ich habe mir den letztens extra nochmal gekauft, weil ich ihn nirgendwo gefunden habe und auf DVD, oldschool, aber ich musste den nochmal gucken. Für mich ist das ein Kindheitsfilm. Also deswegen war meine Erwartungshaltung auch, und das kann ich jetzt auch mal gleich als Übergang so sagen, ich habe den Trailer gesehen und gesagt, das wird der Flop des Jahres. Der Trailer war eine Katastrophe.
Ja, der ist aber wirklich nicht gut, der
Trailer. Das ist so richtig billig, und wenn dieser Film scheitert, ich sag jetzt mal nichts über die Qualität, wenn dieser Film scheitert, dann hat das Marketing nicht funktioniert, weil das kann man nicht so schlecht arrangieren. Also wenn ich überlege, wie manchmal schlechte Filme richtig geile Trailer haben, das muss man einfach wissen. Und hier hat man es nicht geschafft, den Spirit des Films oder die Idee des Films in den Trailer zu packen, sondern das sieht nach einer seelenlosen CGI-Schlacht aus. Und wie gesagt, das wird so floppen. Und wenn man die Produktionsgeschichte des Films, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Das hat wirklich Ewigkeiten gedauert, ehe dieser Film rausgekommen ist. Es war wirklich so, dass man lange nach einem Regisseur gesucht hat, dass man lange auch überlegt hat, wie man es anrichten will, und dass man vor allem lange eine Geschichte irgendwie hat, weil irgendwelche Figuren da so spielen zu lassen, das reicht ja nicht für einen Abendfilm, einen Spielfilm. Und dann kommt raus, oh, der geht übrigens 140 Minuten. Und dann nach und nach habe ich dann auch gehört, oh, Travis Knight hat Regie geführt, der den hervorragenden Kubo gemacht, der wirklich
ein Animationsfilm, der gigantisch. Großartig war, aber einer der Filme des Jahres damals für uns.
Top 6 auch bei mir gewesen, aber ich mag auch Animationsfilme scheinbar. Und danach den Bumblebee gemacht hat, aber man merkt, er ist aus einem Unterhaltungsfach, aber beide Filme hat eint, dass die Kritiken gut waren, und jetzt hat er sich angeschickt eben für Amazon, beziehungsweise für Amazon, diesen MGM, diesen Film eben rauszubringen.
Und jetzt hast du viele Dinge genannt, und wir versuchen es mal langsam anzunähern, weil ich glaube, es ist ja jetzt nicht einfach ein Remake von dem ersten Film, sondern er versucht ja, ich glaube, der Minecraft-Film hat es so ähnlich gemacht, dass wir erstmal in der Gegenwart, in der heutigen Zeit eine ganz normale Figur haben, wie du und ich, die dann eher in diese Welt hineingesogen wird, Fragezeichen.
Ja, das ist wie so ein Epilog, der ziemlich lang ist und was aber ziemlich gut ist. Und jetzt komme ich nämlich langsam, ich werde immer mehr, glaube ich, positive Sachen auch sagen, denn trotz meiner geringen Erwartungshaltung ging der Film los, erstmal super witzig mit dem Song und dann alles, dann geht es um eine Flucht, er muss von Eternia fliehen, wie so ein bisschen bei Superman, landet auf der Erde, und dann kriegen wir einfach einen Schnitt, und er ist jetzt so Anfang 20, glaube ich, ich weiß gar nicht, 15 Jahre, ich weiß nicht, so ungefähr ist er auf der Erde, und keiner glaubt ihn, und er erzählt ständig, ja, Alter, ich komme hier von so einem Planeten.
Also ihm ist dann He-Man oder
naja,
oder
genau,
wir das schon unser, so einen Zeitpunkt?
Ja, wir wissen das. Wir wissen das, aber die Welt glaubt ihm natürlich nicht. Sein bester Freund, ja, hab dich nicht immer so. Und dadurch ganz lange befinden wir uns eigentlich auf den Schultern eines psychisch Erkrankten, und ich dachte mir, aha, okay, ihr habt euch bei der Figur wirklich Gedanken gemacht, weil wie wäre es denn, wenn du jetzt rumlaufen willst? Also pass auf, ich bin hier der Master of the Universe und ich habe so ein Schwert, und wenn ich das finde, bin ich der König und ich komme in andere Dimensionen, bla 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 bla. Wird dir keine Sau glauben. Und dann kommt er dorthin, und was die Besonderheit jetzt schon die ganze Zeit ist, schon alleine als er die Geschichte erzählt, als Voice-Over, und dann stellt sich raus, dass er das erste Mal bei einem Date erzählt und deswegen uns auch gleich die Realität zeigt, hat er eine gewisse Unsicherheit beim Erzählen, hat er eine gewisse Naivität beim Erzählen. Hat auch kritisch ist er. Und dann wird ganz schnell klar, ach, wir haben hier gar nicht diesen alpha-toxischen, ich hab die Macht und ich mache euch alle platt, sondern wir haben hier irgendeinen Typen, der erzählt bekommen hat, du bist irgendwie wichtig, aber überhaupt nicht weiß, wer er ist, weil er auf der Erde nicht angenommen wird, weil er auf seinem Planeten nicht sein kann. Und diese Unsicherheit, das ist schon mal eine richtig tolle Sache, vor allem, wenn man gegenübersteht, wenn er dieses Schwert mal zückt und also Leute, die trainieren gehen, sehen, wie gut ausformuliert unser Hauptdarsteller ist. Also das ist wirklich beeindruckend. Und da steht im kompletten Widerspruch meiner Meinung nach zu der Figur, die ich eigentlich so als, es wird ja auch göttlich fast gesagt, uns präsentiert wird.
Wir müssen auch mal den Darsteller, den kannte ich jetzt gar nicht, ja. Nicholas Galitzine, also ja. Muss mal schauen, also was hat er denn bitte gemacht, hast du recherchiert?
Genau. Nein, ich habe nicht recherchiert.
Ist ein britischer Schauspieler.
Genau, und ich
wusste, Glenkill
genau, da hat er ja, also da hat er, also er ist jetzt so ein bisschen im Kommen, da habe ich ihn auch in der Nebenrolle gesehen, aber an sich ist er wirklich besetzt worden als Darsteller und nicht als großer Star, also das geht auch weiter mit der weiblichen Hauptrolle von Camila Mendes gespielt, aber in den anderen Rollen hat man dann ein bisschen mehr, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, hat man da auch noch ein bisschen mehr Leute noch mit reingenommen, die ein bisschen bekannter sind, aber alle spielen ihre Rolle und ich kann nochmal, ich möchte nochmal einen Schritt weitergehen. Die Rolle von Idris Elba zum Beispiel ist eine typische Heldengeschichtenreise als Mentor, aber gleichzeitig auch eine typische Selbstentwicklungsgeschichte und ich kann das nicht weiter erklären, weil es wirklich unfassbar gut ist, dass Idris Elba da richtig von der Leine gelassen wird. Der hat sich in seiner Nebenrolle richtig ausgetobt oder die Rolle von Jared Leto als Skeletor ist derartig unsicher auch. Also es ist ganz viel, alle sind sich irgendwie nicht so bewusst, was sie so tun und Hauptsache wir tun's und diese Unsicherheit ist was typisch Pubertierendes und deswegen ist das der perfekte pubertierende Film. Ich wünschte, ich wäre 13 gewesen. Der Humor da drin ist auch frivol, aber kindlich frivol, nicht kindlich, jugendlich frivol. Und das sind so Sachen, wo ich mir sage, toll, ich werde ja richtig an die Hand genommen. Und dieser Film macht, und jetzt kommt das große Kompliment, macht einfach Laune, macht einfach Spaß. Und das macht er von Anfang bis Ende. Und das hätte ich niemals erwartet. Die Special Effects, auch die Action-Szenen haben Motivationen. Nämlich in den Action-Szenen muss er lernen zu kämpfen. Und das ist so schön arrangiert, weil du nicht so, oh, der kommt raus, er ist stärker als alle anderen. Nur weil du stärker bist als alle anderen, heißt das nicht, dass du auch den Kampf gewinnst. Und das ist so, man nimmt sich Zeit. Die Action-Szenen haben eine Motivation, haben eine andere Perspektive. Und du siehst einfach, irgendwann sagst du, okay, egal was ihr gemacht habt, ihr habt euch Gedanken gemacht. Ihr habt versucht, mir was zu erzählen, ob es funktioniert oder nicht. Ist mal dahingestellt. Funktioniert immer der Humor? Nein. Weil auch ein bisschen Oberfläche und ein bisschen trashhaft ist. Aber viele, viele, viele Sachen zeigen einfach, dass man sich Gedanken gemacht hat. Und da muss man einfach Travis Knight Chapeau sagen, wie man aus diesem Billo-Spielzeug, Entschuldigung, Rainer, ich möchte nicht als Kind zu nahe treten, aber... Nee,
mein jüngeres Ich akzeptiert das.
Ist gut, danke. Es sollte ihr auch damit spielen. Da einen Film von 140 Minuten draus zu machen, der, und jetzt kommt's, wirklich gut ist. Das ist ein gelungener und guter Film geworden und ich möchte das nicht sagen. Also ich war wirklich in diesem Film, ich sagte, wie kann man aus diesen Versatzstücken was rausholen? Wenn man sich Mühe gibt und sich Zeit nimmt und eine Idee hat und die richtigen Leute hat, dann funktioniert das einfach und so ein Film ist das geworden.
Also Empfehlung. Überraschende Empfehlung für Masters of the Universe von Travis Knight. Hm. Und das kann man mal sagen, geht bald ins Kino, weil ich befürchte, dass der Film trotzdem floppen wird und wird nicht lange im Cinestar in Erfurt laufen. Deswegen schaut ihn jetzt so bald wie möglich an. Ja. Wenn ihr gute Unterhaltung wollt, dann guckt den Film. Und es gibt auch noch einen Song aus dem Film. Und zwar von Queen.
Einer meiner Lieblings-Queen-Songs. Ich habe den immer auf der Best of 3000 Mal gehört. Und ich bin richtig froh, dass wir ihn spielen konnten.
Wie heißt er?
Princess of the Universe. Ein Progressive-Rock-Song.
Here we are, born to be kings. We're the
Fünf Songs in einem, das kann eigentlich nur Queen sein. Das ist irgendwie so ein Stil, ne? So
na, Tool auch, aber ne? Alle, die so in die Progressive-Richtung gehen, auf jeden Fall. Und vor allem dieses Theatralische da auch reinzubringen, mit Chören so zu arbeiten und mit diesen Rhythmuswechseln. Toll. Einfach toll.
Es ist schön, dass schön. Es so etwas gibt.
Sie haben aber auch sowas wie Bicycle geschrieben, wo ich mir immer sage, was ist denn da schiefgegangen? Was war an dem Tag?
Ich finde den Song gut. Na gut. Apropos
auch vom Text her.
Vielleicht ist unsere nächste Kritik auch eher ein reden über eine neue deutsche Komödie. Da friert mir schon das Lächeln ein, wenn ich es ausspreche. Aber wir geben den ganzen mal eine Chance und dann erstmal einen Ausschnitt an. Aus Sommer auf Asphalt.
Ey, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen des Todes.
Ich krieg dich doch.
Rest oder Tyler, hä? Wer wird Kurierin des Monats?
Bartlett! Was machst du eigentlich hier? Du besuchst mich nie.
Ich dachte, es könnte vielleicht nicht schaden, mal Urlaub zu machen.
Fuck, wie nice ist das denn? Du bist einfach schwanger.
Tyler, was soll ich denn mit dem Kind? Soll ich Milch machen und rumsitzen oder was? Ich muss fahren.
Ich würde gerne für sie einspringen.
Komm, voll aus!
Doppel 2, ich habe eine richtig gute Tour für dich.
Allzeit bereit, over.
Es ist gut, nicht so allein zu sein.
Kennst du den? Trägt ein Typ sein Leben lang Helm und kriegt einen Tumor im Kopf. Wie lange habe ich noch?
Fragt sich Stromberg, also die Stimmen, die kennen wir doch. Nein, ich muss jetzt mal so, das ist wirklich ein Teil des Problems für mich. Das war natürlich die Stimme von Christopher Maria Herbst, das war ein Ausschnitt aus dem Film Sommer auf Asphalt, dass ich wirklich immer Stromberg raushöre. Es gibt auch eine Folge von Pastewka, der Serie, die genau mit dem Problem ironisch arbeitet. Und das ist in der Tat schwierig, aber wir wollen erstmal so unvoreingenommen wie möglich rangehen. Mhm. Wir haben schon rausgehört, es geht um eine Fahrradkurierin, Les heißt sie, und ihr Vater steht irgendwie plötzlich vor der Tür. Mhm. Und alles wird ganz anders.
Ja, also Les lebt in Hamburg und ist so ein richtiger Freigeistin. Also die fährt Fahrrad und also das heißt nicht, dass man dadurch gleich ein Freigeist ist, aber hat offene Beziehungen, schläft mit wen sie will, wann sie will. Also so richtig, ach, ich bin so frei und ich fahre. Also ich muss auch sagen, die Fahrradszenen mit ihr auf dem Fahrrad waren furchtbar. Ich habe jedes Mal gedacht, gleich verletzt jeden. Das passiert Gott sei Dank sehr schnell. Dann hatte ich nämlich weggehabt und sie muss unterstützt werden von ihrem Vater, der rein zufällig, also vielleicht ist ja auch auslösend im Moment, warum sie den Fahrradunfall hat, muss sie da unterstützen, sie koordiniert das und er macht das und beide finden so ein bisschen zueinander und naja, es stellt sich halt raus, dass sie von ihm alleine großgezogen wurde und sie sich aber voneinander entfernt haben und jetzt zusammen quasi über ihre zwei dramatischen Situationen, denn sie ist auch noch schwanger und dann muss sie das, ist alles sehr frei, wer der Vater ist, der ist dabei und ihre neue Freundin ist dabei und ist alles sehr frei gehalten und wir folgen diesen zwei und ich sag ja immer, wenn wir Deutschen was gerne machen, dann sind es ja gerne Sterbe, Dramen, Komödien. Besten immer Krebs immer gut mit reinzunehmen. Und so weit, so wie immer.
Ja, ich habe eigentlich jetzt schon fast gar keine Lust mehr weiter zu fragen, weil ich Schlimmeres befürchte. Also es ist schon so, ich, wenn man jetzt ja nur ganz die kürzere Variante des Ausschnitts gehört, wenn man den sich komplett anschaut, dann könnt ihr das natürlich tun. Also ich finde da nichts Überraschendes, auch was du jetzt in der Geschichte erzählst. Ich weiß nicht. Sagen wir mal so, ist es wenigstens komisch? Kannst du viel lachen? Konntest du viel lachen?
Nö. Also ich konnte ein bisschen lachen.
Ist es
also
tragikomisch?
Ja, also es hat schon, und die Hauptdarstellerin ist auch toll, also Mala Emde macht das toll, diesen Freigeist, aber sie bleibt für mich stereotypenhaft, und allein die Auseinandersetzung, Kind kriegen oder nicht, da, nur mal so, um zu zeigen, wenn es ein Schauspieler hat, wo er dem es halt gut gemacht hat, Aaron Hilmer spielt hier den Tyler, den Vater des Kindes, aber der nicht in dieses Beziehungsgeflecht hier, sondern einfach, die haben halt hin und wieder Geschlechtsverkehr und dadurch ist das entstanden. Und als sie ihm das sagt, macht die Kamera nämlich mal etwas, was toll ist. Sie lässt einfach mal die Situation atmen. Man lässt diesen Tyler einfach mal kurz, und er setzt sich hin und überlegt und zeigt dann seine Reaktion. Und das war toll. Und dieser Film lebt natürlich auf Fahrradfahren, Dynamik, 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 und fängt an mit einer wundervollen Montage-Drohne mit Bullaugenoptik durch den Hauptbahnhof in Hamburg, und alles ganz toll. Und das ist vielleicht und dieser Style over Substance ist auch bei den Figuren. Die sind alle besonders und anders. Aber
Patrick, ich muss dir dazwischen gehen. Also ich habe jetzt ja nur den Trailer gesehen und den gesamten Film, aber die Bilder kann ich ja beurteilen. Das sieht trotzdem aus wie ein Werbefilm. Ja, der Kameramann, der wird was können. Ja, in dem Fall Johannes Kreisle, aber der wird wahrscheinlich auch in der Werbung gelernt haben. Und das siehst du zunehmend auch gerade deutschen Filmen an. Das sieht aus, das könnte am Ende auch Sparkasse Mittelthüringen draufstehen.
Genau. Und ich sag ja, deswegen steht es ja gerade, weil es eben auch nicht innovativ ist. Ich fand es trotzdem dynamisch für die Kameraszenen auch und für die Fahrradfahren. Das hat eine große Dynamik. Aber ich weiß, was du meinst. Aber der Film will ja eigentlich was anderes machen. Er will ja eine Entschleunigung von diesem System zeigen. Und das schafft er nie. Er hat immer das Pace hoch. Immer muss irgendeine Figur einen Plotpoint haben. Und man kommt nicht so zum Atmen wirklich raus. Und er hat genug Versatzstücke, mit denen man atmen kann. Was heißt es, Verantwortung zu übernehmen? Was heißt es überhaupt, das Kind zu kriegen? Und man setzt auch noch die Mutter von ihr ein, die ähnlich wie sie ist, sehr, sehr spröde und auch sehr selbstbestimmt. Und braucht man das? Und Verantwortung und bla 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 bla. Aber alles, was ich dir jetzt sage, ist so reißbrettartig abgearbeitet. Das hat keine Tiefe. Es hat keine, und alle sind am Ende nur irgendwie, wie nennt man das, eine Kopie von einem stereotypenhaften Figur. Und das ist einfach die große Schwäche. Und das ist halt die Schwäche auch, die diesen Film ausmacht. Ich glaube, dass es ein Film ist, der gut läuft, ganz einfach, weil Christoph Maria Herbst mitspielt und der ja immer zieht, weil man auch trotzdem hier eine sehr moderne weibliche Figur auch gezeigt bekommt. Aber mehr als das ist es eben nicht. Und das hat der Arthouse-Bereich, hat es schon viel besser oft uns einfach präsentiert, solche halt- und hilflosen Figuren rummeandern zu lassen und uns in ihre Tiefe eintauchen zu lassen. Hier ist es eine Aneinanderreihung an Szenerien und Ideen vom Drehbuch her. Ich meine, der Film geht 92 Minuten, hätte aber Stoff eigentlich für 150 gehabt. Deswegen sage ich, kein guter Film. Auch nicht gucken gehen, es sei denn, man mag wirklich solche leichten, oberflächlichen Komödien und Dramödien. Ich meine, das mit diesem Krebs ist ja wirklich, darüber machen wir uns ja wirklich ganz oft lustig. Auch wenn er jetzt noch Krebs hat. Also weißt du, was ich meine? Das ist, als ob wir Deutschen, unser einziger Plotpoint Krebs haben ist. Also ich weiß ja, dass viele gestorben sind in der Generation darüber, aber da muss ich auch mal ganz klar sagen, also das kann nicht immer der auslösende Moment sein. Das kann auch mal Depressionen oder irgendwas anderes sein. Also wenn wir schon über Einschränkungen oder Handicaps sprechen. Also das finde ich so albern.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Finger weg von Sommer auf Asphalt, auch wenn er sowohl im kleinen als auch im großen Kino in Erfurt läuft, aber den Film darf man mal aussetzen. Wir hören uns auch ausnahmsweise einen Song aus dem Film an. So fair sind wir. Natürlich. Von Trille Lass los aus eben diesem Film extra dafür komponiert.
Ich kann hören, was du nicht sagen wirst. Ich kann sehen, was du nicht zeigen kannst. Wie Gedankenübertragung, zwei Magneten, gleiche Ladung, so verschieden und doch so gleich, du bist hier drin. Und ich lass los, ich lass los, ich lass los, so verschieden.
verschieden und doch so gleich, du bist hier drin. Ich will sagen, was du nicht hören wirst. Ich will dir zeigen, was du nicht sehen kannst. Nein, die Zeit hält keine Wunden. Wir sammeln Tage, zählen die Stunden. Ein letzter Tropfen auf kaltem Stein, du bist hier drin. Ich lass los. Ich lass los. Ich lass los. Der letzte Tropfen auf kaltem Stein, du bist hier drin. Und ich lass los. Ich lass los. Auf kaltem Stein, du bist hier dran.
Ja, wir lassen jetzt auch los von dem Song von Trille.
Können wir das rein?
Das können wir. Wir haben ihn jetzt genau einmal gebracht.
Ich lass los.
Und werden ihn wahrscheinlich so schnell nicht wiederhören, aber ist ja nur fair. Er kommt aus dem Film Sommer auf Asphalt, ist dafür entstanden und deswegen haben wir ihn jetzt an dieser Stelle gebracht. Es gibt demnächst wieder einen Filmquiz. Patrick, wir sind dabei, das können wir schon mal sagen. Mhm. Am Dienstag, den 23. Juni in der Karte in der Nordhäuser Straße. Und ich habe jetzt mal zur Vorbereitung schon mal eine Quizfrage an dich. Du wirst sie beantworten können.
Ja, das sagst du immer und dann kann ich sie nicht beantworten.
Die Antwort steht nämlich eigentlich schon fast auf dem Bildschirm. Kleiner Hinweis. Als der Film Scream herauskam, 1996, hatte er eigentlich einen anderen Titel.
Ja,
welchen?
Der Scary Movie hieß der.
Richtig.
Das habe ich letztens noch gelesen, ja. In der Movistar Retro haben sie eine schöne Scream-Reihe und da haben die das so reingebracht. Dass der erst.
Und man hat es dann nicht genommen, weil man dann dachte, das klingt irgendwie zu sehr nach Komödie. Scream ist der bessere Titel. Und als dann später aber dann wirklich unter anderem Scream parodiert hat in einer Filmreihe, oder erstmal war es ja nur ein einzelner Film aus dem Jahr 2000, hat man gesagt, da nehmen wir doch den ursprünglichen Scream-Titel Scary Movie. Das ist die Geschichte der Filmreihe Scary Movie. Inzwischen gibt es einen sechsten Teil und bevor wir weiterreden, hören wir erstmal einen Ausschnitt an. Also die Idee ist, dass hier viele Filme veralbert werden, wie wir es zum Beispiel aus Nackte Kanone kennen, und wir können aber gleich mal dann erstens über den Film an sich reden, aber auch zum Beispiel die Frage, wo sind da eigentlich Unterschiede zum Humor von Nackte Kanone? Gibt es überhaupt welche?
Wir sind wieder da. Ein Serienmörder treibt sein Unwesen.
Hallo, Houston.
Ich habe mich jahrelang darauf vorbereitet. Hallo, Mutter. Du siehst scheiße aus.
Sandy! Sollen wir uns drücken?
Würde ich echt gern, aber ich bin jetzt Republikanerin, also sollte ich wohl Rassistin sein.
Oh, Kleine, ich glaube, alle Weißen sind Rassisten, also komm her.
Okay. Oh.
Hi, wir haben gehört, hier steht eine Halloween-Party. Wir sind hier, um zu trinken, schlechte Musik zu hören und halbschwule Sachen zu machen.
Wieso nur halbschwul?
Schick ein.
Hör auf zu grinsen!
Vergiss nicht, Danke zu sagen.
Ein Ausschnitt aus Scary Movie 6, der unter dem Titel Scary Movie einfach im Kino läuft, als wenn es der erste Teil wäre. Mhm. Ist es aber nicht. Und vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, und dann reden wir gleich über den sechsten Teil. Als damals die Scary Movie Reihe aufkam, unter anderem haben ja auch die Regisseure von Nackte Kanone bei einigen Teilen Regie geführt, ab Teil 3. Gibt es denn Unterschiede von der Idee her? Weil Hier ist von vor allen Dingen Horrorfilme, die parodiert genau, werden.
Das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Naja, und wenn du Horrorfilme parodierst, hast du natürlich einen höheren Brutalitätsgrad. Deswegen war der erste Scary Movie und der zweite, glaube ich, auch ab 16 und dann sind das 12er Filme geworden. Und die Besonderheit war, da hast du schon ganz recht, man hat die gleichen Art von Humor, man hat ihn aber auch getroffen. Also man darf nicht vergessen, dass der Scary Movie Film damals wirklich eine Sensation war, weil wir hatten zum einen diesen Humor wie Dracula tot, aber glücklich. Wir waren immer noch in dem Zeitalter, wo das wir...
Sprichst du schon wieder zum Lachen.
Na, Mel Brooks halt noch Filme gemacht hat. Und gleichzeitig haben wir aber hier so eine Anarchie gehabt. Wir haben harte Vokabular gehabt und wir haben harte Brutalität und auch Sexualität gehabt.
Ich habe die Filme ehrlich gesagt nie groß gesehen. Waren die wirklich witzig?
Ja, also die ersten zwei sind super. Also der zweite hat ja so richtig Schelte gekriegt, aber der hat sowas, meine Keime, also der hat schon witzige Sachen auch drin. Also so, und jetzt, wo du schon merkst, das ist eine, diese Filme haben, sind wirklich brachial gut. Also diese ersten zwei Filme sind wirklich, die haben dieses Respektlose und diese Anarchie und das auch noch auf Sexualität beziehungsweise auf Brutalität umzumünzen, waren brillanter Schachzug. Und die anderen Filme sind alle so durchschnittlich. Wir mussten auch dann überlegen, ich war mit einer größeren Gruppe und wir haben alle so überlegt, wer hat denn eigentlich 3, 4, 5 gesehen und alle haben die irgendwann mal gesehen, aber keiner konnte sich irgendwie groß an was erinnern. Aber an 1 und 2 konnte sich jeder erinnern. Und jetzt sind die Wayne-Brüder, ich weiß gar nicht, es sind 4, die zum Beispiel das Drehbuch geschrieben haben, das ist eine ganze Sippe. Die Jungs haben jetzt einfach hier alle wieder mitgespielt und haben...
Und mitgeschrieben.
Und mitgeschrieben vor allem, genau. Und haben hier das gleiche Prinzip einfach wie bei den anderen Filmen gemacht. Man hat jetzt einfach aktuelle Horrorfilme genommen und hat diese Leute wieder in den Kontext davon gesetzt. Also wir haben Terrifier, wir haben Halloween, die Neuauflage, wir haben Weapons drin, wir haben eine richtig witzig, also alle im Kino haben fast applaudiert, weil es so gut war. Wir haben aus Demon Hunters eine Szene drin. Wir haben wirklich aus Sinners, also ist wirklich sowas von am Puls der Zeit, dieser Film. Und das mussten wir danach wirklich auch sagen, der ist unfassbar gut, dass er diese, manchmal braucht man im Kino auch mal wie so ein Status Quo.
So ein Update halt.
So Zwischenbilanz des Jahres oder des Horrorfilms gerade. Und das war unfassbar erfrischend. Die Figuren sind genauso wie früher. Als ich 15 war, wäre der Film genauso entstanden, wie er jetzt entstanden ist. Und das ist, und jetzt kommt's, positiv, aber auch das Problem des Films, dass ich keine 15 mehr bin. Rainer, das wird dir nicht aufgefallen sein. Ich sag jetzt auch etwas, ich sag ja mal, das Kind in mir behalte ich. Teilweise habe ich mir dann aber auch gedacht, so, ja, war jetzt abzuwarten. Das ist kein guter Film, auch wenn er am Ende mir gezeigt hat, warum er gemacht wurde. Und ich muss auch ganz klar sagen, das Ende ist sehr befreiend, gerade aus heutiger Sicht. Und da haben sie dann doch wieder den Kino, weil ich gesagt habe, okay, ich finde es gut, dass der Film ins Kino kommt und ich finde es gut, dass viele Leute in diese Nostalgie-Schiene mit reinkommen und ich finde es auch gut, dass er wirklich mal hinterfragt, also wenn die Terrifier-Szene kommt, warum müssen wir uns von Brutalität so krass beeinflussen lassen? Also diese Terrifier-Filme haben ja kein Story oder ähnliches, das ist ja nur reine Brutalität. Was gut und schlecht ist, das haben wir oft genug hier schon besprochen, aber hier das ein bisschen zu konterkarieren und mit Kindern in Berührung zu setzen, hat natürlich eine gewisse Anarchie, die das Kino braucht. Deswegen ist es gut, dass es den Film gibt, aber es ist kein guter Film. Es ist wieder eine Aneinanderreihung und wenn man die Filme kennt, ist es gut. Wenn man die Filme nicht kennt, sitzt man, glaube ich, oft da und runzelt die Stirn und fragt sich, was für ein Fäkalhumor ist das hier, was für ein pubertierender Humor ist das jetzt? Und da hätte man teilweise noch ein bisschen klüger sein müssen. Das wollen die nicht. Das war auch Teil der ursprünglichen Filme so. Doch sind seitdem einfach 26 Jahre vergangen. Ich finde, da kann man auch, gerade weil sie auch Geld haben und weil man auch in Cameos oder ähnlichen Nebendarstellerpositionen auch viele Leute sieht, die man auch kennt und die auch wirklich im Kino sind, hätte man hier und da vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr, ja, den parodistischen Anteil vorheben sollen, anstatt den Effekthascherei-Anteil.
Also keine wirkliche Empfehlung für Scary Movie. Trotzdem die Schlussfrage an dich. Hast du wenigstens zweimal lachen?
Ja, ich habe oft gelacht. Also ich habe ganz oft gelacht, aber aus Nostalgiegründen. Ganz eindeutig. Ich habe mich wieder zurückgesetzt gefühlt. Im Kino gab es eine Gruppe. Ich glaube, die waren das letzte Mal in Scary Movie 2 ins Kino. Dann haben die 20 Jahre ausgesetzt und sind dann heute ins Kino gegangen. Die haben alles gefeiert. Also die da oben, ich weiß nicht, irgendwann habe ich gedacht, gleich geht der Sangria-Eimer rum. Also die waren wirklich völlig drin und das wird ein mega Erfolg. Und ich kann nicht leugnen, dass ich es gut finde, weil ich es einfach gut finde. Weil
das findest du jetzt doch gut.
Der
15-Jährige in dir.
Nein, dass der Film Erfolg hat, weil der viele,
das findest du gut.
Er hat trotzdem auch eine Liebe zu den Filmen, also wie Weapons dargestellt wird, ist schon ziemlich witzig und da muss ich auch sagen, vielleicht guckt dann jemand ja Weapons und vielleicht guckt ja dann jemand den Halloween-Film, vielleicht gehen sie ja raus und vielleicht sagt er sich, jetzt gucke ich mir Terrify doch mal. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja auch eine Liebeserklärung ans Kino und deswegen ist es auch okay, es hätte intelligenter und schöner und besser sein können, ändert aber nichts daran, dass das Ding sein Publikum finden wird und nur wir blöden Kritiker sagen wieder, was für ein Scheiß.
Und das sagen wir trotzdem, was für ein Scheiß. A Scary Movie läuft unter anderem in Sinister ja, in Erfurt und wir hören ein bisschen Musik von Paul Weller. Changing Man von Paul Weller aus dem Film Verflucht Normal, den wir auch in dieser Ausgabe von Zwei Chlorische Halunken schon besprochen haben. Der Film über einen Jungen, der am Tourette-Syndrom leidet, läuft aktuell im Lichthauskino in Weimar. Und wir reden jetzt über einen ganz alten Film, über einen Klassiker.
Mutter, nur einmal in meinem Leben möchte ich etwas richtig machen. Und ich sage dir, lass mich nicht wieder im Stich.
Raus, Bert.
Was willst du denn wissen?
Ich will wissen, wer wen im Empagadero im August 1879 erschossen hat.
Johnny, Moment mal. Du bist kein Detektiv mehr. Was geht hier vor?
Sein oder nicht sein. Das ist...
Zwei glorreiche Halunken. Der Klassiker der Woche.
Und wir reden über einen Film aus den 70er Jahren, der kurzzeitig damals in dieser Zeit zu den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gehört hat. mit zwei Hauptdarstellern, die damals die großen Stars ihrer Zeit waren, nämlich Paul Newman und Robert Redford. Und der Film heißt Der Clou, im Original The Sting, aus dem Jahr 1973. Und Patrick, du hast ihn kürzlich dir angeschaut. Und vielleicht kann man mal so anfangen, einen Film in den 70er gedreht, der aber nicht in der Zeit spielt, der 70er, sondern in den 30er Jahren, genau, in der Nähe von Chicago.
Yeah.
Was ist da los?
Naja, du weißt, Chicago, 30er Jahre, alles Gangster, 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 Gangster. Und wir verfolgen den jungen Trickbetrüger Johnny Hooker von Robert Redford. Beschied, kriegt eine wundervolle Eingangssequenz, obwohl ich schon so sage, das ist eine Falle, das ist eine Falle. Also man sitzt schon so da und man hat schon die Augen und das ist auch ein Heist-Movie, ein Trickbetrüger-Film ist das. Und im Grunde genommen geht es darum, dass dieser Johnny Hooker dann in einer anderen Sequenz von jemandem betrogen wird und er Rache nehmen möchte, weil diese Person, die ihn betrogen hat, hat er dann nochmal betrogen und die Person hat dann seinen Ziehvater getötet. Also muss er schnell untertauchen und macht sich auf den Weg zu Henry Gondorf. Der ist von Paul Newman gespielt und sagt so, hey, ich möchte jetzt ein Fuhrunternehmen machen und lass uns zusammen irgendwie das machen. Dieser besitzt aber ein Bordell, ist Alkoholiker und gleichzeitig aber auch ein Kinderkarussell. Na, nichtsdestotrotz hiken sie einen Plan auf und das ist dann der zweite Akt, der Plan, der und wir werden ganz lange im Unsicheren gelassen, was ist denn nun der Plan, wie ist denn nun der Plan, und es gibt dann immer wieder Unwegsamkeiten, bis am Ende dann der große Clou kommt, und der große Clou ist wirklich wundervoll gemacht, weil es wirklich so Katz-und-Maus-Spiel so ist und wir als Zuschauer,
es macht wirklich Spaß,
es ist, die Musik ist ja und das ist auch, und das wird auch so mit so wie bei Stummfilmen so auch arrangiert, also er war für 73 auch schon sehr postmodern, wenn man das so sagen müsste, aber schlussendlich ist es ein süffisanter Film, der einfach den Zuschauer auch so ein bisschen zum Narren hält und selber in die Fallen hineintappen lässt, und das war die Besonderheit, deswegen gab es ja auch das Drehbuch, weil das einfach ein ganz tolles Drehbuch ist, weil es Finden und Variationen hat und auch spleenige Figuren auch ein bisschen so dieses Gangster-Image so ein bisschen aufrollt, und mit Paul Newman und Robert Redford, die ja auch immer die männliche Toxigkeit konterkariert haben, da immer auch andere Rollen eingenommen haben, machen das hier einfach, das sind ja Schauspieler, also den hängst du halt an den Lippen, also gerade in Paul Newman, wenn der schon betrunken auf dem Boden liegt, ist das schon mehr Schauspieltalent, als man sonst so oft sieht, also das ist halt, und nichts gegen Robert Redford, ich würde sagen, sein Schauspieltalent ist leicht weniger als das von Paul Newman.
Aber interessanterweise wurde er für den Oscar nominiert und Paul Newman nicht.
Naja, weil Paul Newman einfach immer nominiert war. Nein, aber Paul
Newman hat übrigens seine einzige Oscar-Nominierung als Hauptdarsteller bekommen. Stimmt. Als Regisseur hat er ja später einen Oscar gekriegt. Hier die aller einzige Nominierung in der langen Karriere von Robert Redford und, für Der Clou.
Und ich meine, machen wir uns nichts vor, Paul Newman hat ja den Oscar dann gekriegt für Scorsese. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt leer ausgegangen ist in den kommenden Jahren. Aber er ist nochmal, und das sieht man auch, wenn er seine Augen einsetzt oder wenn der alleine... das sind so viele Kleinigkeiten, die einfach wirklich so wundervoll an Paul Newman sind. Und ich weiß, das ist so eine kleine Liebeserklärung gerade, aber Paul Newman ist, egal was er gespielt hat, war immer, selbst wenn ich in sowas wie Road to Perdition, wenn er da nur so einen Blickkontakt mit Tom Hanks oder Piano mit Tom Hanks spielt, das sind alles so leicht und doch so Tiefe, die drin ist. Und man könnte jetzt eine Stunde über ihn reden, aber die spielen halt dieses suffisante Drehbuch, spielen die auch.
Das kann man ja nochmal festhalten. Also allein wegen Paul Newman, ist für mich auch einer der besten Schauspieler, die es gegeben hat. Es gibt bestimmt 7, 8, 12 Filme, die sehenswert sind. Und genauso bei Robert Redford, umso schöner, wenn die beiden, sie haben ja nur zweimal gemeinsam gespielt, einmal in Zwei Banditen und einmal eben in Der Clou. Und Der Clou, wie du es beschrieben hast, lebt eben von dem Drehbuch. David S. Ward hat es geschrieben, hat auch dann den Oscar gekriegt. Ja, insgesamt hat der Film 7 Oscars damals gewonnen. Irre, ne? Bester Film, beste Regie unter anderem. Also war wirklich der Film der Stunde, kann man
ja
sagen.
Ja, und auch 160 Millionen Einspielergebnis für so einen Film. Also man muss da wirklich mal, muss man wirklich auch sagen, aber es ist halt alles. Also er hat halt auch eine Frische. Also er hat ja auch das angestaubte 30er Jahre, nimmt er irgendwie auf und macht es aber frisch. Und er ist auch hart. Also ich meine, dieser Robert Shaw spielt den Bösewicht.
Ja, wir kennen ihn ja vor allem als Haifischjäger. Im weißen Haltern.
Quint, genau. Und das kann der einfach. Und der spielt halt so auch so einen tollen Gangster langsam. Und wie man immer nicht weiß, was er weiß. Und das ist so. Und der ist, er lächelt immer und er ist immer drüber. Und wenn er wütend wird, bleibt er trotzdem noch konzentriert. Und das ist so, das, ja, this is a man's world, gar keine Frage. Aber das ist auch eine Sache, diese künstliche Welt, uns künstlich zu präsentieren und dann noch diesen Übertrag. Ich will es mal kurz, es geht auch um ein fingiertes Pferderennenbüro. Und allein, wie sie sich die Mühe geben. Und wir verlieren nie den Überblick. Nie. Deswegen beste Regie auch. Wir sind immer dran, obwohl dieses Drehbuch, wenn du es dir mal durchliest, bei die Handlung nochmal, wie bei einem Hasen Haken es schlägt. Ja. Genau. Dass du da am Ball bleibst, das ist so toll gemacht. Ein großartiger Film. Auch zeitlos. Auch einfach zeitlos. Den kannst du ohne Problem. Klar, mit Synchronisation und so, sind wir ein bisschen älter. Und auch Bilder teilweise, es ist sehr, hat manchmal schon was Theatereskes, wenn sie diese Bühne machen, hat natürlich auch den doppelten Boden, aber trotzdem ist das von seiner Frische der Schauspieler und der Idee und der auch Darbietung einfach zu zeitlos, als dass man es nicht auch heute noch ohne Probleme gucken könnte. Hätte man doch nur die Möglichkeit, Reinhard, diesen Film nochmal zu sehen.
Ich gucke mal spontan, ob man ihn vielleicht auch für große Leinwand
läuft. Der vielleicht irgendwann?
Ich sehe, Patrick, jetzt wo du es sagst, ja, unglaublich. In anderthalb Wochen, am Dienstag, den 16. Juni, läuft der Clou im Sinister in Erfurt. Also in knapp zwei Wochen, Chapeau, läuft dieser Film um 19.30 Uhr einmalig, der Clou, unbedingt anschauen. Und du hast ja eben schon die Musik so angedeutet.
Kennt
das
jeder.
Ist das berühmte Thema The Entertainer von George Gershwin. Es wurde extra für den Film vom Filmkomponisten Marvin Hamlisch nochmal ein bisschen nachbearbeitet, aber man hört natürlich immer noch raus, dass The Entertainer ist. Und ihr dürft mitsungen und mitpfeifen und wir hören uns gleich nochmal wieder. Musik aus dem Film Der Clou und den könnt ihr in anderthalb Wochen schauen, am Dienstag, den 16. Juni um 19.30 Uhr im Erfurter Sinister.
Am Ende landete ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Ich besaß immer noch meinen Riecher für die Sieger und ich konnte immer noch eine Menge Geld für alle möglichen Leute zu Hause verdienen. Also, warum eine gute Quelle versiegen lassen? Tja, das war's.
Louis? Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ich bin immer bei dir. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns später noch auf dem Weg nach Westen.
Also uns hat es schon ganz gut gefallen, Patrick, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja, das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Zwei glorreiche Halunken. Aber wo es diese Ausgabe gibt, gibt es natürlich eine nächste in genau 2 Wochen am 20. Juni. Und dann reden wir unter anderem über den neuen Steven Spielberg-Film. Disclosure Day.
Was soll man sagen? Der Großmeister kommt zurück.
Du freust dich oder bist vorsichtig skeptisch?
Also ich finde es ja gut, dass er wieder so einen Großen macht, weil er ist der Mann der großen Bilder, der Magie des Kinos. Und ich glaube, dass das mal wieder in dieser depressiven Filmwelt mal wieder ein schöner Entertainment-Family, also nicht Family im Sinne von das leichte Thema, sondern eher so auch optimistisch auf etwas zu blicken. Und man weiß ja nicht so richtig, um was es geht, außer dass es ja die Information für alle gibt. Da freue ich mich sehr drauf. Und Bilder, Kino, Bilder, 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 Bilder.
Also wir freuen uns, Film Nummer 35 von Steven Spielberg zu sehen. Und dann gibt es so ein paar Filme, also ein Überraschungserfolg in den USA, der dann auch zu uns kommt, Backrooms.
Naja, aber ich ängstige mich schon. Ja, das ist eigentlich so ein Internetphänomen geworden. Jetzt hat man aber, jemand anderes hat eine Geschichte geschrieben und der Mann, der das vorher, das Internetphänomen gemacht hat, hat Regie geführt. Sieht ganz, ganz furchtbar und toll aus. Also ich bin jetzt schon, ich habe jetzt schon keine Lust auf diesen Film, weil diese Klaustrophobie, die hier erzeugt wird und dieses wie mit Videooptik gedrehte, ist sehr furchterregend. Sehr, sehr furchterregend. Und auch gleich A24 wieder, also die Schmiede, die uns ja wirklich momentan ins Markt trifft.
Die haben gerade einen Lauf.
Die haben schon seit Jahren Lauf. Also das ist ja, also Everything Everywhere All at Once war ja schon ein Oscar-Erfolg und wie lange ist das schon her? Also das ist wirklich die Schmiede.
Dann gibt es einen indonesischen Film, auf den du dich freust.
Ja, also ich werde ja mir heute unterstellt, dass ich das Kino süchtige, aber wenn da was Gutes kommt, dann kommt halt was Gutes aus Indonesien, auch wieder mit dem Choreografen von The Raid. Das sieht, also die Vorschusslorbeeren sind irre gut, er lief schon auf Festivals, ultra brutal, ultra schnell, ultra hart, ich freue mich so drauf. Also die können das und wenn das nur halb so gut wie The Raid ist, ist das schon der Wahnsinn. Da freue ich mich sehr drauf und vor allem sind das Filme fürs Kino, atemlose Action und Kämpfe. Wie toll.
Und dann gibt es noch einen weiteren Robin Hood-Film. Was soll denn das?
Nee, das ist ganz schwierig. Also uns wird, also Hugh Jackman spielt ihn und es wird einfach so getan, als ob diese ganze Robin Hood-Geschichte ist jetzt schon 20, 30 Jahre her. Aber er ist tief gebrochen, weil er einfach moralisch zu viele unmoralische Dinge eben auch getan hat oder schlimme Dinge getan hat aus moralischer Sicht und muss jetzt ein letztes Mal nochmal antreten. Der wird die Frage sein, wie tief geht man da rein? Ist es nur ein Unterhaltungswert? Der letzte Robin Hood-Film ist ja ein bisschen gefloppt. Wir werden sehen.
Ja, es wird mal Zeit wieder für einen guten Robin Hood-Film. Mal sehen, ob der es dazugehört. Ich glaube ja nicht so. Wir schauen uns um und ihr schaltet wieder ein. Dann in 2 Wochen, wir sagen jetzt leises Servus. Wir hören uns wieder, auch rund um den Goldenen Spatzen hören wir uns wieder. Das Kindermedienfestival, welches jetzt losgeht, schaut da auch gerne mal rein. In Cinestar in Erfurt oder in den Kinoclub, da laufen auch bemerkenswerte Filme. Also macht's gut, bleibt uns treu und bleibt auch Radio Frei treu. Tschüss. Tschüss.
Black and egg white, pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am taffy stuck, tongue tied. Stutter shook and uptight. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am. covered in skin. No one gets to come in. Pull me out from inside. Folded and unfolded and unfolding, I am color blind. Coffee black and egg white. Pull me out from inside.